Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die fünfte Reihe.
Hallo auch von mir. Und wir springen gleich rein. Wir bringen nämlich heute, also am Montag, eine neue Folge raus und morgen auch noch eine. Also spitzt eure Ohren und macht eure Daumen bereit und alles, dass ihr so ganz schnell klicken könnt und downloaden könnt.
Und ladet das Handy, damit der Akku nicht ausgeht.
Handy einstecken, alles. Also wir starten die Woche mit zwei Folgen. Ich hoffe, dass es findet ihr auch alle gut, weil wir versuchen vielleicht ein bisschen kürzer zu werden in den Folgen, aber dafür häufiger mal was rauszufeuern. Und jetzt reden wir natürlich, ich würde sagen, wir fangen im Osten an und mit dem ersten Team, was sich für die nächste Runde qualifiziert hat.
Da muss ich umblättern.
Dann bitte,
in meinen Notizen.
Bitte blättere um.
Ich blätterte.
Ich würde sagen, wir fangen an mit den Rangers gegen Carolina. Die Rangers dann, haben wir auch in der letzten Folge ja relativ ausführlich drüber gesprochen, haben dann ihre Serie in 6 Spielen gewonnen, 4-2 und Carolina ausgeschaltet.
Mhm. Und ich fand es sehr witzig, dass genau der Akteur, den wir rausgepickt haben, Unglaubliches dann gemacht hat am Tag drauf mit Chris Kreider. Hattrick in knapp unter 9 Minuten geschossen. Spiel, ich glaube, den Anschlusstreffer geschossen, dann den Ausgleich geschossen und das 4-3 geschossen. Und der Empty Net, glaube ich, war dann Barclay Goodrow oder so. Also wirklich die 3 Tore, die vom Ausgleich bis hin zum Serious Clinching Goal war alles dabei, alles im letzten Drittel.
Wie ist das Spiel ausgegangen?
5-3.
5-3, ja, das war das Empty Net dann noch. Genau, weil er hat, genau, es ging mit 3, im Stand von 3-1, ging es ins dritte Drittel und dann hat Kreider 3 Tore in Folge geschossen. Und genau. Dann, wie du sagst, das Empty Net war dann, ja. Ja,
und
ja.
Das erste Tor für die Rangers, Vincent Trocheck, den haben wir auch noch angeprangert. Einer von den Top 6 Forwards der Rangers, die da in den 2 Niederlagen nicht besonders gut performt haben. Und ja, jetzt abgeliefert haben.
Und dann hat sich auf jeden Fall die Pause ja auch gelohnt, weil wir haben ja auch über Kreider geredet, weil berichtet wurde, dass er nicht trainiert hat.
Mhm.
Dementsprechend kann man auch da sagen, also sie haben es ja als Maintenance Day auch besprochen und dann war, also oder deklariert und dann war halt aber nicht klar, ob das halt nur Mediengehabe ist oder ob das wirklich nur ein normaler Ruhetag ist oder ob vielleicht doch eine Verletzung ist und scheinbar war es ein normaler Ruhetag und es hat gefruchtet, weil er war im dritten Drittel noch so fit, dass er einen Hattrick schnüren konnte. Also alles richtig gemacht.
Wobei ich sagen muss, er hatte große Unterstützung. Ich wollte erst ein bisschen später darauf zu sprechen kommen, aber die Art und Weise, wie Carolina mit dieser 3-1-Führung umgegangen ist und auch schon mit der 2-0-Führung, habe ich nicht verstanden. Ich habe mir das ganze Spiel angeschaut. Der 2-1-Anschlusstreffer ist völlig sinnlos entstanden. Die Abwehr versucht, den Puck zu klären und ich glaube, Panarin fängt ihn ab und dann sind irgendwie alle out of position, auch der Torwart, und Panarin schleudert ihn nur irgendwie aufs Tor und da steht Vincent Trocheck und kann ihn ablenken und Frederik Andersson steht halb neben seinem Tor. Chaos. Chaos pur und das 3-2 auch zu 100%, so leid es mir tut, sowas zu sagen. Torwartfehler. Der ist, glaube ich, ein Schuss von Mika Zibanejad und ja, anstatt den Puck festzumachen, bleibt der Puck irgendwie neben dem Tor liegen und entweder checkt's Frederik Andersson nicht. Andersen, nicht Son.
Ist okay, wir werden es verkraften.
Und selbst, und auch, ich glaube nicht, dass er es gemerkt hat. Ich glaube, er dachte, er hat ihn oder er ist irgendwo weg, der Puck. Weil der Puck lag da und als Torwart, wenn der Puck da liegt oder das Spiel läuft neben dir, das, was du machen musst, ist wirklich deinen Torpfosten quasi umarmen und da die kurze Ecke zu machen. Hat er nicht gemacht. Chris Kreider haut drauf oder muss den liegenden Puck da, haut er drauf und drin ist er, es steht 3-2 und wenn die 2 Tore nicht fallen, haben wir vielleicht jetzt noch ein Game 7 oder sogar sehr wahrscheinlich. Und das wollte ich noch ganz kurz loswerden, bevor wir noch weiter über Chris Kreider reden, weil dann hast du es in meinen Augen auch nicht verdient. Zu Hause, 3-1 vorne, im letzten Drittel. Also es war wirklich alles wie gemacht. Die Rangers hatten ja auch dann wahnsinnigen Druck, weil es ging ja schon 3-0 Führung erst, dann ist es, ja, kommst eh locker weiter. Selbst wir beide Top-Voices in der NHL sagen, die kommen locker weiter. Und dann steht es auf einmal 3-2 in der Serie und klar ist dann der Druck da. Und dann steht es 3-2, dann bist du auswärts 3-1 hinten. Ne? Da muss, in meinen Augen, muss Carolina da den Sack zumachen. Aber eigentlich waren wir bei Chris Kreider und ich wollte nur einen kurzen Stat noch loswerden. Und zwar ist er jetzt von den aktiven Spielern der Spieler mit den 10 meisten NHL-Playoff-Toren mit 47 Stück in, was ich bemerkenswert finde, nur 117 Spielen. Also von der Torquote her ist von den aktiven natürlich nur Ovechkin, MacKinnon und Braden Point besser als Chris Kreider. Und das, obwohl er in meinen Augen immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Aber der ist ein krasser Playoff-Performer.
Deshalb haben wir auch über ihn geredet letzte Woche oder in der letzten Folge. Wieder mal alles richtig gemacht.
Mhm. Top Noises. Ich wollte aber jetzt nochmal, ich würde sagen, die Rangers. Aber genug jetzt von den Rangers. Ich würde sagen, die Preview-Episode, wie es mit den Teams vorangeht, machen wir dann eh morgen und nicht heute, damit wir uns jetzt ein bisschen darauf fokussieren können, was mit den Teams ist, die jetzt heimfahren oder zum Golfen fahren dürfen.
Gut, ob jetzt alle golfen gehen, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es geht auf jeden Fall für Carolina, was ja auch etwas zu erwarten war in die Offseason, wie du gesagt hast, und da sind natürlich jetzt bei vielen Personalien einige Fragezeichen hinter, was schon geklärt ist oder geklärt wurde, jetzt direkt eigentlich nach dem Ausscheiden hat Carolina schon bekannt gegeben, dass sie mit dem Head Coach verlängern, Rod Brendamore, der, ich glaube, da wäre jetzt der Vertrag ausgelaufen, also es war eine Entscheidung sowieso zu erwarten und notwendig und der Vertrag wird verlängert, erst seit 2021 schon da, somit ist auch gut, dass diese Position frühzeitig geklärt ist, weil natürlich, wenn klar ist, wer Trainer ist, kann man auch die Mannschaft bauen und die folgenden Spielerentscheidungen darauf aufbauen lassen.
Ja, nicht nur die Spielerentscheidungen, sondern ich glaube auch die Entscheidungen von den Spielern werden dadurch viel beeinflusst. Die wollen ja auch wissen, für wen sie in der kommenden Saison spielen und wer der Trainer ist und ob sie mit dem klarkommen. Und das ist gerade bei Carolina, wie du schon gesagt hast, da stehen viele Entscheidungen jetzt ins Haus. Da war es sehr wichtig, dass sie Rod Brendamore oder dass sie die Coaching-Entscheidung schon abgeschlossen haben, weil der halbe Kader hat jetzt ab kommender Saison keinen Vertrag mehr. Du hast einmal Jake Gensel, Martinuk, Teräväinen, Nösen als Angreifer, die unrestricted free agents sind und in der Abwehr Tony D'Angelo, Brady Shea, Pesci und Chatfield. Das sind zwar mit Gensel und Teräväinen sicher zwei von ihren Top 6 Angreifern, die einen neuen Vertrag brauchen. Und ganz interessant ist auch auf der Seite von den Restricted Free Agents, also das hatten wir schon häufiger angesprochen, was da der Unterschied ist zwischen diesen beiden Vertragsgruppen, hast du auch mit Jack Drury, Martin Natchez und Seth Jarvis drei elementare Bausteine, die ab nächster Saison erstmal ohne Arbeitspapier dastehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was passieren wird. Mit 28 Millionen klingt zwar ein Haufen Kohle, aber die sind bei so vielen Leuten auch schnell aufgefressen. Stehen sicher einige Veränderungen in den Raum. Und das Management oder die Eigentümer von Carolina sind zudem nicht dazu bekannt, dass sie besonders ausgabefreundlich sind. Also die Mannschaft wird nicht mehr so aussehen oder sehr, sehr anders aussehen.
Also Carolina jetzt in der Offseason, ich würde sagen, da reden wir in einer späteren Folge dann nochmal detailliert über diese ganzen Entscheidungen, die anstehen, die du ja jetzt auch schon angesprochen hast. Damit steht aber fest, dass die Rangers im Conference Final sind, wie gesagt, jetzt auch nicht so überraschend. Und dort treffen sie auf Florida, aus meiner Sicht auch das nicht so überraschend. Florida hat die Serie gegen Boston dann am Ende mit 4-2 gewonnen. In Summe auch verdient durch die bessere, einfach bessere sportliche Leistung. Und ja, aus meiner Perspektive braucht Boston auch nicht in Summe nicht enttäuscht sein, können eigentlich ein positives Fazit ziehen, auch wenn du sagst, dass die Florida-Serie emotional geladen war. Aber ich glaube, wenn man es wirklich analysiert, ist ein Zweitrunden-Aus völlig, völlig in Ordnung. Es ist okay, natürlich wollen sie gewinnen und weiterkommen, aber es ist in Ordnung und auch die Art und Weise war okay. Manche Spiele waren wirklich nicht gut oder unter den Ansprüchen, die sie eigentlich haben, aber das 4-2 so geht, glaube ich, in Ordnung. Und Florida gegen Rangers wird sicher dann ein sehr, sehr geiles Conference-Final.
Da gebe ich dir recht. Also das wird ein Conference-Final. Da treffen in meinen Augen die zwei besten Mannschaften derzeit im Osten aufeinander. Das wird echt spannend. Und wie du auch schon jetzt gesagt hast, Boston braucht sich nicht grämen. Also haben in meinen Augen sogar mehr erreicht, als die meisten ihnen vor Anfang der Saison zugetraut haben. Weil wenn man sieht, so der Trend in den letzten Jahren, brechen ja doch immer wieder große Leistungsträger weg. Wenn man bei Chara anfangen will über Tuukka Rask und jetzt letzte Saison das Karriereende von Bergeron. Und nichtsdestotrotz sind sie wieder völlig souverän in den Playoffs, schalten die Leafs aus, kommen gegen Florida bis ins sechste Spiel, in dem sie knapp verlieren. Also die haben so irgendwie ein bisschen diese Bruins-Mentalität ist wirklich sehr, 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 sehr stark. Und sie schaffen es auch immer wieder, wie vor ein paar Jahren die Pittsburgh Penguins, immer einfach irgendwen aus dem Hut zu zaubern, der dann überragend spielt. Das war diese Saison jetzt zum Beispiel, also was heißt überragend, aber wirklich eine große Rolle in der Mannschaft einnimmt. Zum Beispiel jetzt mit Beecher oder Brazo. John Beecher kannte ich zwar, Brazo hatte ich davor noch nie gehört und haben jetzt da beide wichtige Rollen gespielt in den Playoffs und Charlie Coyle und Pavel Zacha aus dem Nichts, oder nicht aus dem Nichts, aber auf einmal spielen die das Eishockey ihres Lebens. Und Zacha ist eine wirklich legitimer Number One Center bei den Boston Bruins. Und da der Elefant im Raum jetzt hier in der Offseason ist deutlich mehr als in Carolina die Torhüter-Position, weil Jeremy Swayman hat überragend gespielt jetzt in den Playoffs. Die Bruins wären sicher nicht da so weit gekommen, hätte er nicht so gespielt, wie er gespielt hat, und ist eben jetzt auch vertragslos, also dann werden sie sicher tief in die Tasche greifen müssen, um ihn zu halten. Und dann auf der anderen Seite haben sie noch Linus Ullmark. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob sie jetzt noch eine Saison mehr mit diesem Tandem in die Spielzeit gehen. Oder ob sie sagen, naja, wir bleiben jetzt, wir legen uns fest, Swayman, klare Nummer 1, und wir holen uns eine klare Nummer 2. Und dann aus dem letzten Vertragsjahr von Linus Ullmark vielleicht noch ein paar Assets mitnehmen. Es gibt genügend Mannschaften, Carolina, Toronto, die einen Torhüter brauchen. Und Boston hat vielleicht zwei der besten 8 oder 10 Torhüter in den eigenen Reihen. Einer bleibt de facto übrig.
Ullmark hat ja auch schon angekündigt, dass er viele Vereine oder einige Vereine auf seiner Wunschliste hat und spricht auch relativ offen über die Möglichkeit zu gehen. Ich meine, Boston hat ja schon überlegt, ihn, glaube ich, jetzt vor der Trade-Deadline sogar schon abzugeben, wo ein klares Nein ja auch von Ullmark kam, auch weil er auch Familie hat und für ihn halt ein Trade persönlich auch sehr, sehr viel bedeutet. Aber ich glaube, jetzt im Sommer wird es dann eigentlich passieren.
Das wäre der logische Schritt, weil dann kann auch Boston irgendwelche Lücken, die sie vielleicht ausmachen in ihrer Aufstellung, damit gut füllen. Also es würde mich alles andere als überraschen, wenn Ullmark jetzt geht.
Genau, also mehr zu Florida gegen die Rangers, dann würde ich sagen in der nächsten Folge.
Sehr gerne.
Und wir wechseln rüber in den Westen, wo wir ja nur eine Serie besprechen können, die schon durch ist. Gott sei Dank, wir haben nämlich ein Game 7. Aber Dallas ist zum Back-to-Back im Conference Final, waren ja letzte Saison auch dabei, haben dann im Conference Final gegen die Golden Knights verloren. Aber Dallas hat 4-2 gegen Colorado gewonnen und Colorado ausgeschaltet in 6 dann in Summe.
Genau, und in meinen Augen noch verdienter als Florida ist Dallas weitergekommen. Die haben, was ich gesehen habe von der Serie, hat sich Colorado wirklich nur mit Ach und Krach da drin gehalten und Dallas ist ein Powerhouse. Also die letzten beiden Cup-Champions jetzt ausgeschaltet, den Westen gewonnen in der Regular Season, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und sind ein wahnsinnig tiefes Team. Also da kann wirklich bis zur vierten Reihe runter jeder Tore schießen. Jake Oettinger, ich glaube, ich wiederhole mich, spielt irre. Also egal, ob es jetzt Edmonton oder Vancouver wird, es wird ganz, ganz, ganz interessant.
Und Dallas auch mit der Tiefe des Kaders. Ich glaube, fast alle sind sich einig, dass das der entscheidende Faktor war. Und man hat es jetzt auch im Game 6 gesehen. Colorado war eigentlich besser in den ersten beiden Dritteln. Und dann ist ihnen halt so die Puste ausgegangen. Der Tank war langsam leer und die Energie ging langsam runter bei den Key Playern. Und Dallas hat halt einfach weitergespielt oder wahrscheinlich, ja, sogar noch hochgeschaltet. Und dann gewinnst du halt natürlich auch so ein Spiel, was ja in die Double Overtime auch ging. Aber dann nochmal, weil ganz kurz, ich habe nämlich dann auf die Eiszeiten geschaut. Mhm. Und McCarr und Taves haben 36 Minuten Eiszeit gehabt und McKinnon 35. Also alle drei Keyplayer extrem viel auf dem Eis gewesen. Und dann irgendwann merkst du halt, dass die Energie nach unten geht. Von Dallas war der Forward mit den meisten Minuten 27 Minuten. Das ist im Eishockey eine Welt mit Robertson. Also da vielleicht so einer der großen Hauptunterschiede zwischen diesen Mannschaften und wie man halt in einer Serie gewinnt und wie man ein Spiel gewinnt, was in Double Overtime geht.
Mhm. Das ist interessant mit der Eiszeit. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber es unterstreicht ja wirklich nur diese Tiefe vom Kader. Und dann, wenn die anderen, also in dem Fall Colorado, immer McKinnon aufs Eis schicken muss, damit was passiert, läuft der sie natürlich auch kaputt. Und ja, ich bin auch bei Colorado jetzt gespannt, was die Offseason so alles birgt, weil seit dem Cup-Gewinn läuft es da natürlich zweimal in den Playoffs gewesen. Das ist jetzt zu sagen, da läuft es nicht gut, wäre maßlos übertrieben. Aber letztes Jahr das Aus gegen die Seattle Kraken, jetzt in meinen Augen relativ chancenlos gegen die Dallas Stars. Und man hat jetzt, es ist unklar, was mit Gabriel Landeskog passiert. Der Kapitän hatte eine Knorpeltransplantation im Knie. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, vielleicht kommt er gar nicht mehr zurück. Also das ist alles sehr ungewiss. Dann hatten wir jetzt Nichushkin letzte Folge schon angeschnitten kurz. Der wird jetzt auch erstmal für mindestens 6 Monate raus sein. Und jetzt steht gerade Colorado mit allem, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit nur 6 Angreifern da, die sie für kommende Spielzeit mit einem NHL-Vertrag aufs Eis schicken können. Natürlich sind da jetzt, habe ich jetzt alle Restricted Free Agents und alles mal rausgerechnet. Aber der Kern vom Kader, der jetzt gerade existiert, ist sehr dünn. Und mit Rantanen kommt auch einer der ganz, ganz großen und wichtigen Spieler in sein letztes Vertragsjahr. Also wird sich auch sehr viel um den drehen. Man muss seine Verlängerung im Auge behalten. Man muss im Auge behalten, was passiert, wenn die 7 Millionen von Gabriel Landeskog zurückkommen. Falls er zurückkommt, muss man ja auch den Capspace haben und den Platz im Lineup, dass er wieder zurückkommen kann. Das gleiche mit Nichushkin, mit seinen 6,5, glaube ich, was sein Vertrag hat, wenn der wieder aktiviert wird, zählt sein Gehalt auch wieder gegen das Capspace. Also mit den wenigen Spielern, die Colorado jetzt fix hat, sind sie doch schon ziemlich, ziemlich eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, was sie tun können. Sehr spannend.
Schauen wir noch ganz kurz auf Dallas, die ja jetzt nun mal die wir zumindest noch eine Runde ja genießen dürfen, weil ich glaube, wir können nicht das Spiel ab, also über das Spiel reden, ohne über Matt Duchene zu reden, der natürlich auch in der nächsten Serie relevant sein wird, der aber den Hass von Colorado jetzt noch mehr auf sich gezogen hat im letzten Spiel, weil er das Overtime, ausgerechnet Matt Duchene das Overtime-Tor jetzt in Spiel 6 geschossen hat, das entscheidende 2-1, was das Aus von Colorado besiegelt hat.
Den Bogen habe ich gar nicht geschlagen, aber der hat ja damals, als Colorado so richtig schlecht waren, 2017, 2018, 2019, so um den Dreh rum, wollte er ja unbedingt da raus. Das, ich habe den gar nicht mehr da...
Die hassen den alle.
Ja.
Oder mindestens die Hälfte. Ich glaube nicht, dass ihm viele das schon verziehen haben.
Aber jetzt pass mal ganz kurz auf. Ich schaue jetzt nämlich nach.
Ich glaube, das Wort Hass ist in dem Fall angebracht.
ich schaue jetzt mal nach, was da der Trade genau war, der ihn damals zu den Senators meines Wissens gebracht hat, weil...
Glaube ich gar nicht. Ich glaube, er ist halt zu den Stars gegangen.
Nee, also er ging aber direkt erst zu den Senators. Genau. Und Colorado bekommt Andrew Hammond, Shane Bowers, den Fourth Overall Pick war Bowen Byram und einen Drittrunden-Pick. Dafür ging Matt Duchene über Umwege zu den Ottawa Senators. Und ja, stimmt, das war damals eine richtige Schlammschlacht. Deswegen hast du den 5. November 2017. Er wollte da einfach weg und hat allerdings, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, sehr wahnsinnig dazu beigetragen, dass Colorado jetzt da ist, wo sie ist und einen Cup geholt haben. Also, gute Story.
Deshalb sind die Lager auch gespalten, aber beliebt ist er da nicht. Und das Zweite ausgerechnet Duchene ist, dass sie in der Overtime schon ein Tor geschossen haben, also quasi schon das 2-1 erzielt hatten und das dann wegen Goaltender Interference von Duchene aberkannt wurde, was auch die meisten Stimmen sich einig sind, dass das keine Goaltender Interference ist und dass sie es nur wegen der Wertigkeit des Tors aberkannt haben, also weil es ein Tor ist, was die Serie beendet, aberkannt haben und nicht, weil es tatsächlich Goaltender Interference war. Weil es war nur irgendwer hat geschrieben, only his ass was over the line. Also er steht draußen und die Schiedsrichter haben gesagt, sein Rücken war über der blauen Linie.
Ich habe es nicht gesehen, aber heiße Serie. Oder heiße Story. Das mit der Goaltender Interference ist eh in den Playoffs ein heikles Thema. Aber dann können wir ja eigentlich von Glück sagen, dass es dann so geendet hat, wie es geendet hat, oder? Ohne dass da jetzt noch Kontroversen aufkommen.
Ja, also ich bin auf jeden Fall froh und ich glaube viele, dass es dann am Ende tatsächlich, dass es Duchene gemacht hat, war natürlich so das i-Tüpfelchen, aber dass Dallas gewonnen hat, weil das war schon eine sehr kritische Situation und eigentlich wurde ihnen meiner Meinung nach und glaube die Meinung teilen viele, das Siegtor halt aberkannt und das wäre halt richtig bitter gewesen, wenn das dann in die andere Richtung kippt. Vielleicht noch eine Dallas-Figur, die ich gerne nochmal so rauspicken will, weil Chris Tanev, der ja auch erst an der Trade-Deadline haben sie den ja erst geholt im Februar von Calgary. Und halt dementsprechend noch nicht lange im Team ist. Übrigens auch mit Frau umgezogen ist. Also er hat schon gesagt, das ist natürlich, ja, es ist ja in den USA sowieso so hart. Du wirst halt dann einfach von A nach B geschoben. Du weißt nicht, wo du hinkommst teilweise natürlich und hast nur teilweise Mitspracherecht. Auf jeden Fall sagen alle und sind sich alle einig, dass er sich perfekt eingefügt hat. Und man sieht auch auf dem Eis, dass er sich perfekt eingefügt hat. Hat mit 56 geblockten Schüssen den Bestwert in den Playoffs. Wow. Also haut sich komplett überall rein. Und hat halt auch, das sind natürlich die Geschichten, die die Amis dann auch lieben, aber die halt auch für die NHL und diese Härte sprechen oder für jemanden, der sich halt in 56 Schüsse schmeißt, dass er in Spiel 5 musste in den Lockerroom gehen und kam dann erst nach 8 Minuten wieder und hat dann halt noch weitergespielt. Und dann war halt so die Meldung, dass er einen Zahn verloren oder zwei Zähne verloren hat. Und dann haben in den Post-Match-Interviews haben eigentlich alle schon Witze gemacht, wie er noch Zähne verlieren kann.
Hat er so wenig.
Weil er vielleicht nicht mehr so viele Zähne hat. Wir haben vielleicht ein Bild irgendwie in die Instagram-Story. Also er hat sowieso nicht mehr so viele Zähne und alle haben so, also seine Teammates haben halt gejoked, wie er halt überhaupt noch Zähne verlieren kann. Aber so halt so dann. Und dann kam er halt und hat gesagt, my teeth went into my lip, so they had to pull my lip back over my teeth and stitch it up. Und dann war er 8 Minuten später da. Also nur mal so, ja, so diese Geschichten aus der NHL, das ist wahrscheinlich noch eine der kleinsten Schmerzensangelegenheiten, aber trotzdem, diese Typen sind halt so fokussiert auf das Spiel, um alles zu geben. Und er ist, glaube ich, ein Charakterspieler, den halt viele vorher nicht so auf dem Zettel hatten oder logischerweise nicht, weil er nicht in dieser Mannschaft gespielt hat und sich jetzt so krass eingefügt hat und dieses Spiel unglaublich zusammenhält. Er ist vielleicht nicht der aller schnellste, sicherlich nicht mehr und nicht der aller stärkste, aber einfach die Performance und wie er das Spiel liest und jetzt sich so einfügt, ist, glaube ich, auch einer der Key-Faktoren, warum Dallas auch so gut ist und so stabil ist. Und ich habe ja sowieso schon gesagt, wenn Boston raus ist, für wen bin ich dann? Jetzt ist Boston raus und Dallas ist Gott sei Dank weiter. Also ich freue mich auf die neue Serie und bin gespannt. Und ja, kann man ja sagen, ich drücke Dallas die Daumen.
Auch wenn die Canucks weiterkommen.
Ja, ich sympathisiere ja auch mit den Canucks, aber jetzt müssen die erstmal weiterkommen.
Ah, du hast es ja gecallt, da gibt es nämlich Game 7.
Ich habe gesagt, Canucks gewinnen in Game 7, habe ich schon letzte Folge gesagt. Also das ist die einzige Serie, die noch heiß ist und wo das Spiel noch aussteht. Sie spielen quasi für uns diese Nacht, also Montagnacht, also am Dienstag in der neuen Folge werden wir die Antwort haben, wer im Conference Final auf Dallas trifft. Es gibt ein Game 7, weil die Oilers jetzt Game 6 mit 5-1 gewonnen haben. Und es war die erste das erste dominante Ergebnis. Game 1 hat Vancouver 5-4 gewonnen. Game 2 haben die Oilers in Overtime 4-3 gewonnen. Game 3 hat Vancouver dann wieder in 4-3 gewonnen. Game 4 die Oilers mit 3-2. Game 5 Vancouver mit 3-2. Und jetzt dann das 5-1. Also sticht schon sehr raus und passt nicht ganz zu den Ergebnissen der letzten Spiele.
Aber was du mir jetzt gerade vorgelesen hast, was dann sehr gut passt, ist dein Tipp. Es hat ja keine Mannschaft zweimal hintereinander gewonnen, oder?
Nein.
Dann sind jetzt die Canucks wieder dran, oder? Kara ballt die Faust, die Siegesfaust.
Ich spüre es einfach.
Es ist sehr unterhaltsam, da auch zuzuschauen. Also ich habe mir Game 6 habe ich nicht gesehen, Game 5 habe ich angeschaut. Wieder letzte Sekunde, genauso wie das Spiel davor, wo Bouchard das Tor gemacht hat, jetzt JT Miller. Glücklich, weil ich sag dir, wenn der Abpraller von Elias Pettersson reingeht, wird's abgepfiffen. Ist für mich ein klarer Kicking Motion, wie die Schiedsrichtersprache es vorsieht, aber klatscht nur an den Pfosten sein Kick und dann kann JT Miller abräumen. Also, Game 7. Schönsten Worte im Sport.
Game 7 auch dann wieder in Vancouver, also in der Rogers Arena, was natürlich auch ein Faktor ist. Also in Game 7 ist wirklich ein ultimatives Finale und in den letzten Spielen auch. Also die Kaliber von vor allem McDavid. McDavid wird, sobald die Scheibe auf ihn zukommt, buht diese ganze Arena und pfeift. Und ja, er ist ein Spieler, der das auch in positive Energie ummünzen kann, aber das macht dich trotzdem fertig. Das ist halt einfach anstrengend, das ist mental anstrengend, das ist anstrengend, dich zu fokussieren. Also ein Faktor, den man sicherlich für so ein ultimatives Endspiel auch nicht unter den Tisch kehren sollte.
Weißt du, wann das letzte ultimative Endspiel in Vancouver war? Also das letzte Game 7?
2011 gegen Boston 4-0. Game 7.
Richtig. Ja. Und danach hat es gebrannt.
Stanley Cup Finale Game 7 gegen Boston in Vancouver und Boston gewinnt 4-0. Danach war die Stadt am Ende.
Genau. Und Vancouver nach wie vor ohne Cup. Das war auch das letzte Mal, glaube ich, dass eine kanadische Mannschaft so weit war. Also die Canadiens waren ja dann nochmal im Finale, aber das war eine eher kurze Angelegenheit damals. Eine Sache wollte ich noch sagen, was wahnsinnig schade ist. Brock Besser fällt aus für die Canucks. Ich versuche gerade zu schauen, welche Stats er hat, weil ich glaube, dass er Vancouvers Topscorer ist jetzt in diesen Playoffs.
Da musst du nochmal nachschauen.
Ich schaue, ja. Es lädt.
Währenddessen aber von mir vielleicht auch noch kurzes Personal-Update, weil wir auch drüber geredet haben, oder generell natürlich in den Medien viel drüber geredet wurde, über Thatcher Demko. Mhm. Haben wir auch letzte Folge besprochen. Sie haben jetzt, aber es gibt keinen PR-Hickhack, keine taktischen irgendwie Spekulationen. Sie haben gesagt, er wird nicht spielen. Also Game 7 ist Demko auf jeden Fall raus. Jetzt kommt, das war der Fakt und jetzt kommt meine Interpretation. Ich befürchte, dass es bedeutet, dass ein potenzielles Conference-Final für ihn auch sehr unrealistisch wäre.
Mhm.
Sehr, sehr unrealistisch wäre. Ja, ich meine, für die Mannschaft hoffe ich natürlich, dass er fit wird. Für ihn hoffe ich sowieso, dass er fit wird. Und dann hoffentlich nochmal zum Einsatz kommt. Jetzt natürlich erstmal Game 7 und dann können wir in der kommenden Folge und in den kommenden Folgen nochmal drüber diskutieren. Aber er fällt definitiv aus.
Wenn wir jetzt schon weiter über die Torhüter reden, wie verrückt ist es, dass dieser Knobloch wieder Stuart Skinner ins Tor gestellt hat? Hätte ich nie für möglich gehalten. Ja, hat er gemacht und sie haben gewonnen.
Er hat ein gutes Händchen, ja, das kann man Wahnsinn. Nicht sagen.
Wahnsinn. Jetzt habe ich auch die Stats von Brock Besser. Er ist der Topscorer von Vancouver mit 7 Toren und insgesamt 12 Punkten. Aber das ist jetzt wie gemacht eigentlich für Elias Pettersson, oder? Spielst du die ganze Zeit nicht gut, hast nur ein gutes Spiel, dein Trainer legt dir schon nahe, du solltest mal ein bisschen in die Potte kommen. Und Game 7, das wär's doch jetzt. Ich sag dir, so wird's laufen.
Das heißt, du sagst auch Vancouver gewinnt.
Ich sag auch Vancouver gewinnt.
Jetzt auf einmal. Hast du dich nicht festgelegt.
Ich dreh mich wie eine Fahne im Wind.
Ja, aber wirklich. Übrigens, beide Trainer noch nie in Game 7 gecoacht. Auch das spannend. Also dieses Spiel bringt wirklich richtig viel mit. Und ein Game 7 im Eishockey ist halt was ganz Besonderes und auch für einen Coach und für Spieler, die haben halt nicht so oft diese Mentalität von, das ist wirklich ein Endspiel. Und ja, also voll aufgeladen, ich meine, ja, besser geht's nicht.
Besser, das ist ja wirklich perfekt, es ist ein Endspiel, es ist danach wirklich zu Ende. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch und ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Und dann sehen wir, wer weiterkommt. Bis dann.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.